Ja, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Adja Schöpe. Und alle von euch, die den Podcast schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich im Wahlkampf zur Kommunalwahl dieses Jahr viele der Listenkandidatinnen und Kandidaten hier im Podcast vorgestellt habe. Und das hat jetzt letztlich dazu geführt, dass ich mich nochmal mit Ingmar Jung getroffen habe, unserem aktuellen Kandidaten für Wiesbaden für den Bundestag. Aber hört gern selbst.
Herzlich willkommen, Ingmar.
Herzlich willkommen, Anja.
Eigentlich war das gar nicht so geplant, dass wir jetzt schon wieder eine Folge machen, beziehungsweise es war geplant, da noch andere dazwischen zu machen. Das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Nichtsdestotrotz, wir haben beim letzten Mal festgestellt, beide irgendwie, wieso haben wir beide eigentlich noch keine Folge gemacht, wo es um dich als Menschen geht und auf deinen Weg? Wir haben ja mehrere Folgen schon gemacht, aber das war immer irgendwie thematisch auch ausgerichtet. Nun verführt es natürlich auch immer, und das ist die Herausforderung für mich heute, mich nicht verführen zu lassen, nachzufragen, wie ist es denn gerade in Berlin und was läuft denn da so hinter den Kulissen? So waren ja auch so Blind-Talk-Folgen, ja. Wo du dann so aus Aktuellem erzählt hast. Aber heute soll es wirklich mal um dich gehen, wobei das andere du natürlich auch bist, aber ein bisschen der Blick hinter, nein, Fassade hast du nicht, auf jeden Fall wirkst du auf mich.
Ja, schauen wir mal, ich bin gespannt, was du so alles wissen möchtest.
Vielleicht bleiben wir bei dem Stichwort einfach Fassade. Jetzt machst du das ja, das heißt, wie lange machst du eigentlich Politik, wenn du das gefragt, ganz banal gefragt wirst, was antwortest du?
Gute Frage, wie lange machst du Politik? Ich bin ja, das klingt immer so blöd, ich bin ja sogar ein Spätstarter für diese klassische JU-CDU-Karriere, wie sie also zumindest viele so eine JU früher gemacht haben. Ich bin in die CDU eingetreten, als ich aufgestellt wurde für die Stadtverordnetenversammlung. Das war im Dezember 2000, also kurz vor dieser 2001er Wahl, da war ich schon stattliche 22 Jahre. Das war sogar relativ alt, ehrlicherweise, damals für viele aus meinem JU-Dunstkreis, die auch Kommunalpolitik gemacht haben. In der JU war ich da allerdings schon so 4 oder 5 Jahre. Ich habe damals noch gedacht, man ist besonders unabhängig, so als JUler, weil man nicht in die CDU eintritt. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass es ja erstens ein Laden ist und zweitens ist irgendwie komisch, wenn man auf einer CDU-Liste stehen möchte für die Kommunalwahl und gar kein Mitglied dort ist. Und dann bin ich tatsächlich auf der Aufstellungsversammlung, als ich dann aufgestellt wurde auf die Liste, bin ich dann auch eingetreten in die CDU.
Und wie ist damals die Entscheidung gereift, du möchtest auf die Kommunalwahlliste?
Ja gut, ich war JU-Vorsitzender von Eltville, also war die Eltviller Stadtverordnetenversammlung damals. Und wir fühlten uns irgendwie nicht ausreichend repräsentiert in der CDU. Als JU, dann haben wir gesagt, gut, dann treten wir doch mal an. Das darf man eigentlich heute als CDU-Kreisvorsitzender gar nicht mehr sagen. Dann haben wir gesagt, wir haben da so einen JU-Vorsitzenden, der sollte mal irgendwie da jetzt vorne rein. Und dann haben wir uns erklärt, nee, der kann ja mal ein paar Jahre Ortsbeirat machen. Und dann gucken wir mal. Und dann haben wir gesagt, nee, das haben da andere Vorstellungen. Dann wurde ich auf Platz 28 aufgestellt. Und dann haben wir das gemacht, wo jetzt einige sich vielleicht wundern werden, wenn ich das so locker erzähle, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt eine Kampfkandidatur auf dem Parteitag. Und dann wurde ich lustigerweise, also wir wollten eigentlich auf Platz 22 kandidieren und die Vorsitzende der Frauenunion erklärte dann auf der Versammlung, dass sie eigentlich der Auffassung ist, dass die Frau, die auf Platz 20 steht, dann nicht geeignet sei, und da schlägt sie dann den JU-Vorsitzenden vor. Und dann habe ich auf Vorschlag der Frauenunion gegen eine Frau kandidiert. Und das ist lustig, die Geschichte habe ich so lange nicht mehr erzählt. Siehst du, das ist auch für mich wieder was Neues, wenn man sich trifft. Und dann bin ich da auf Platz 20 gewählt worden. Und bei der Kommunalwahl haben wir 17 Sitze bekommen. Und ich bin von Platz 20 auf Platz 17 vorgewählt worden. Und war dann wirklich direkt als allerletzter drin.
Und also, wie viel ist Anfang der 2000er? Etwas mehr als 20 Jahre dann. Ne? Ich kam ja dann von der Frage so, oder vom Stichwort Fassade. Würdest du sagen, diese 20 Jahre Politik haben bei dir was verändert? Würdest du von dir selber sagen, ab und zu hast du schon so eine professionelle Fassade oder eher nicht?
Ja, ich hoffe, dass es keine Fassade ist, aber du hast natürlich so eine gewisse Deformation irgendwie, weil du gewisse Dinge oft machst. Und Also ich habe bis heute das bezeichnen Mitarbeiter von mir gelegentlich als Schwäche, die Krankheit in Interviews und Ähnlichem immer auf das zu antworten, was ich gefragt werde. Das empfinden manche als unprofessionell. Aber ich kann das bis heute, also man sagt ja immer, also es gibt ja auch so Trainings, die einem erklären, du weißt vorher, was du antwortest, die Frage ist vollkommen egal. Ja, du hast deine Botschaft einfach raushauen, fertig. Das fällt mir bis heute zum Beispiel schwer. Aber natürlich entwickelt man so gewisse Mechanismen, wenn man auch weiß, jetzt soll was aus dir rausgelockt werden, was du jetzt vielleicht mal nicht sagen darfst, dann heißt jetzt, wird er schwammig oder so, aber dann entwickelt man schon Techniken, wie man irgendwie so drumherum kommt. Und klar, das hat man schon, aber ich meine, das ist ja auch legitim, dass, wenn man so einen Beruf macht, sich Dinge aneignet, mit denen man durch gewisse Situationen irgendwie durchkommt. Ne? Aber ja, Fassade ist es dann, glaube ich, nicht. Also das würde mal behaupten, dass ich immer noch am liebsten so ein bisschen unter den Leuten bin und da Politik mache. Das ist das, was die letzten anderthalb Jahre so schwierig gemacht hat auch. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt eine gewisse Aussicht haben, im Wahlkampf zumindest mal wieder auf Leute zu treffen, weil das ja irgendwie unser Handwerkszeug ist, so mit Leuten zu sprechen, unterwegs zu sein, zu diskutieren. Und ja, nur immer an der Mattscheibe ist schwieriger.
Ja, ich glaube, das merken wir alle bei allererster Begeisterung, in Anführungszeichen, natürlich nicht wegen Krise, aber eine gewisse Begeisterung, als wir so diese digitalen Möglichkeiten entdeckt haben und man so über die ersten Befindlichkeiten und ablehnenden Haltung ja drüber musste. Es ging ja einfach nicht ohne. Und da hat man gemerkt, das ist ja gar kein Hexenwerk und das spart Zeit und man ist nicht unterwegs und so weiter. Da war eine gewisse Begeisterung, glaube ich, was zumindest das angeht. Aber inzwischen glaube ich auch, da ist eine Ernüchterung eingetreten, dass man einfach merkt, was da doch verloren geht.
Es hat, also will ich gar nicht verschweigen, auch echte Vorteile. Also gerade für jemanden, der teilweise in Berlin, teilweise in Wiesbaden ist. Aber du kannst gewisse Dinge sogar besser machen, digital, glaube ich. Aber du erreichst halt einen gewissen Teil gar nicht. Und das ist jetzt gerade, wenn es so Richtung Wahlen geht oder überhaupt, ich meine, das ist ja täglich Brot eines Wahlkreisabgeordneten, dass er mitbekommt, was da draußen los ist. Und das bekommst du halt nur mit, wenn du da draußen unterwegs bist. Und da gibt es einen großen Teil, den du mal da draußen triffst, mit denen du dich unterhältst, mit denen du irgendwas besprichst oder die dir vielleicht einfach nur mal ihr Leid klagen, die du digital niemals erwischen wirst. Und deswegen kannst du das nicht vollständig ersetzen. Und das haben wir halt jetzt schon sehr deutlich gemerkt auch.
War das bei dir schon immer so, dass du quasi das so geliebt hast, mit Menschen so unmittelbar im Kontakt zu sein?
Ja, schon. Ich glaube, wenn dir das schwerfällt, dann wirst du nicht von Beruf Politiker, weil das gehört schon irgendwie dazu, wenn du auf Dauer auch in dem Job überleben willst. Also das muss man irgendwie mögen und das ist ja auch ein Job, den du nicht machen kannst, ohne da Spaß dran zu haben. Ne? Also und ja, das, also ich habe immer schon mit, also schon als ich mich gefragt habe, was du mal beruflich machen willst, und so habe ich auch immer gesagt, irgendwie muss es mit Leuten zu tun haben. Und das war eigentlich schon immer so, ja. Das, also so alleine irgendwo. Also inzwischen ist es mal so, ich kann auch mal echt gut mal alleine mit einem Buch auf der Couch sitzen abends. Das ist mir noch vor 15 Jahren sehr schwer gefallen. Da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt, wo kannst du ein paar Leute treffen und so. Das, also heute ist es halt so, dass man doch irgendwie so viel unterwegs, so viel unter Leute kommt, dass auch mal hinsetzen, Buch lesen, irgendwie cool ist, aber das hatte ich früher gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Gar nicht?
Ja. Wow. Das, nee, allein, also es ist jetzt schon ein bisschen her, aber ja, das muss auch zugeben, dass, also ich lese inzwischen, also schon seit 10, 15 Jahren relativ viel, aber so zu Abi-Zeiten danach, so Bücher irgendwie nicht angerührt. Es kam bei mir alles später, ja.
Die Schule treibt es auch ein bisschen aus, ne?
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Weiß ich gar nicht, aber ja, also vielleicht ist irgendwie, also bei mir war das, glaube ich, immer so freiwillig lieber, als wenn es mir einer gesagt hat. Ich habe zum Beispiel nach der Schule Faust gelesen. Ich habe nach dem Jurastudium rechtshistorische Bücher auf einmal gelesen. Es hätte ja mal Sinn gemacht, das während der Zeiten zu tun, aber
besser spät als
ja,
nie.
Aber irgendwie, ich da. Kommt es bei mir nachlaufen? Wenn es dann irgendwann kommt, ist ja gut.
War für dich immer klar, wenn dann CDU, oder gab es auch mal Phasen im Leben, wo du echt ein bisschen auf der Suche warst gab es überhaupt auch mal eine Phase, wo du vielleicht auch gedacht hast, nee, Politik bloß nicht. Also wir wissen ja alle, dass in der Familie da eine gewisse Vorprägung ist. Ja. Und das führt ja manchmal auch zu eigentlich bewusst der Gegenreaktion. Ne? Bloß nichts machen, was irgendwie schon mal ein Vorbild in der Vorgängergeneration ist.
Ja, also du kennst wahrscheinlich nur einen Teil der Vorprägung.
Bestimmt.
Du kennst wahrscheinlich ja nicht meinen Großvater, der Gemeindevertretungsvorsitzender meines Heimatortes war. Echter Gewerkschaftler, Sozialdemokrat durch und durch, Betriebsrat bei der Glückow, also so richtig ganz klassische Sozialdemokrat.
Stimmt, die Vorprägung kenne ich ja, nicht, dann hätte ich diese Frage wahrscheinlich anders gestellt.
Und der war Gemeindevertretungsvorsitzender einer kleinen Gemeindevertretung in Erbach und also mein Opa Vorsitzender und mein Vater in der CDU-Fraktion. Und deswegen, also es hat natürlich zu Hause schon immer, also es ist nicht der Vater meines Vaters, sondern der Schwiegervater meines Vaters, aber deswegen hat es von beiden Seiten immer eine Rolle gespielt. Mein Opa hat mir immer erklärt, du musst später mal die SPD wählen, weil die CDU möchte, dass die Roboter die Arbeit machen und die SPD möchte, dass die Menschen Arbeit haben. Das fand ich überzeugend, muss ich sagen.
Wenn man sich das so anhört, überzeugt.
Und mein Opa ist leider sehr früh gestorben, war ich 9. Aber allein schon, dass ich diese Beispiele, also war für mich, ich habe meinen Opa sehr geliebt. Das war eine sehr prägende Persönlichkeit und der hat eher in die andere Richtung gezogen. Also war das gar nicht so klar determiniert. Das glaubt mir heute nie einer. Ich habe ehrlicherweise, als ich ehrenamtlich Politik gemacht habe, völlig ausgeschlossen, das irgendwann mal beruflich zu machen. Da rutschst du ja auch irgendwann rein. Ne? Also ich wurde ja relativ früh Staatssekretär, ich war davor schon JU-Landesvorsitzender. Ich sag mal, das sind so, irgendwann beschäftigt man sich damit und denkt, okay, das könnte vielleicht doch, aber. Also vor der JU-Landesvorsitzzeit habe ich es vollständig ausgeschlossen. Niemals machst du das. Ich hatte ja auch ganz andere Berufsplanung eigentlich.
Warum wolltest du es niemals?
Ja, weil ich immer gedacht habe, das ist cool als Hobby, das zu machen. Und also JU zu machen, Kommunalpolitik zu machen. Aber ja, als Beruf konnte ich es mir irgendwie. Ich habe mich da nie so mit befasst. Und ich weiß, ich hatte so ein paar Freunde, die sagen, ja, irgendwann gehst du auch in die Politik. Ich sage, ja, auf gar keinen Fall. Und ich bin dann ja auch in so eine Kanzlei damit eingetreten und hatte die auch mal geplant zu übernehmen eigentlich. Und es gibt ja zwei ältere Kollegen, beides Notare, die dann, also sie waren dann ja, als ich dann raus bin, waren die 67. Und es war eigentlich anders geplant alles. Aber
das heißt, du hast Jura studiert, bist dann in die Kanzlei eingetreten und bist da dann raus, als du Staatssekretär wurdest oder wie ist
genau,
der Weg gewesen?
Ja.
Und was hat dich denn dann doch, außer dass sich die, also was hat dich dann doch zum, ja, zum Umdenken oder auch deutlich umschwenken gebracht? Sicherlich, das habe ich eben rausgehört, so, dass dann einfach auch das realistischer wurde, es wirklich als greifbare Option überhaupt auftauchte. Aber das alleine kann es ja nicht sein. Also gab es irgendwo einen Moment, an den du dich erinnerst oder eine Phase, an der du dich erinnerst, wo du wirklich bewusst diese Entscheidung getroffen hast? Oder schlich sich das so ein und dann dachte, ach ja, den nächsten Schritt, wenn er sich jetzt auftut, tue ich dann auch noch?
Ja, also bewusst kann man die Entscheidung, oder sollte man die vielleicht gar nicht treffen. Also ich kenne viele, die sich zu frühen JU-Zeiten fest vorgenommen haben, später mal ein politisches Amt wahrzunehmen. Ich erinnere mich noch, wenn jetzt einer zuhört, der dabei war, waren ein paar dabei, weiß er, wen ich meine. Ich habe mal einen JUler kennengelernt, der am Abend seines JU-Eintritts sich bei mir vorstellte und mir direkt erklärt, er könne sich doch sehr gut vorstellen, mal das Amt des hessischen Innenministers zu übernehmen. Also so klare Karriereplanungen gehen eigentlich immer schief. Der ist inzwischen auch in der SPD übrigens. Vielleicht wird er da jetzt Innenminister, aber es wird da auch nicht klappen, glaube ich. Also sowas geht immer schief. Und also ich, natürlich leckst du dann doch irgendwie Blut. Also wir haben in der JU so ein paar Kampagnen gemacht. Wir haben damals für die Schuldenbremse wie wild gekämpft. Das hat dann tatsächlich geklappt. Hat uns kein Mensch zugetraut, dass wir uns auch teilweise gegen die CDU durchsetzen. Eine Kampagne gemacht für die Kommunalwahlen, waren da ganz erfolgreich. Ja, das macht dann halt irgendwie auch Spaß, wenn du merkst, es geht. Und tatsächlich, also diese Erkenntnis, dass diese Grundhaltung, die jeder hat, ich kann ja eh nichts bewegen, gar nicht so stimmt, wenn du an der richtigen Stelle irgendwann drehen kannst und plötzlich, du brauchst viel Glück dazu, ne? Aber also, das hat dann natürlich einfach Spaß gemacht und da muss ich sagen, diese Staatssekretärsoption kam ja echt überraschend und da stellt sich ja die Frage, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Ich weiß genau, wenn du Nein sagst, fragt dich nie mehr einer. Ja, und damals waren wir uns alle sicher, das war 2010. Die nächste Landtagswahl war sowieso rot-grün. Und da habe ich damals so, na gut, so 3 Jahre, so Staatssekretär, kannst du immer einen Anwalt machen. Ja, dann mach das doch. Dass es danach wieder eine schwarz-grüne Regierung gibt und jetzt irgendwo ganz anders lande, das war völlig unvorhersehbar damals. Und ja, jetzt bin ich hängen geblieben irgendwie.
Es bleibt ja immer die Frage oder ein Job auf Zeit. Damit muss man, glaube ich, dann einfach umgehen lernen oder halt sowieso die Konstitution haben, dass man, naja, dann mache ich halt wieder Anwalt oder mache was anderes.
Ich bin ja ganz aktuell in der Situation, absolut, dass wieder eine Wahl vor uns steht und wenn er nicht gewählt wird, ist dann nicht mehr drin. Aber das ist, ich meine, so funktioniert Demokratie, ist auch gut so übrigens. Deswegen, also das muss man akzeptieren von Anfang an, sonst macht es keinen Sinn.
Gab's jemanden oder vielleicht auch mehrere Menschen auf dem Weg, die du irgendwie als Mentor oder Mentorin bezeichnen würdest?
Ja, also es gibt ein politisches Vorbild, das wissen viele, mich länger begleiten, das ist Heinz Riesenhuber, den habe ich immer bewundert, als niemanden gibt, der in der Lage ist, oder ich sag's mal anders, es gibt keinen Politiker, der in der Lage ist, mich so lange zu fesseln. Ja, also irgendwo, gibt's ja immer gerade, wenn einer länger erzählt, dann schaltest du mal ab und denkst, dämmerst nicht weg, aber so gedanklich woanders hin. Der Heinz schafft das, eine Stunde lang durch einen Raum zu laufen und dich festzuhalten, dich wirklich an seinen Worten kleben zu lassen. Das hat mich schon immer fasziniert, diese Art. Immer ohne Manuskript, ohne alles. Und wirklich jemand, der riesige Erfahrung hat, richtig viel drauf hat und auch echt was vermitteln kann an Leute, die ihm zuhören. Das fand ich immer total faszinierend. Ehrlicherweise war das schon so, als ich ihn noch gar nicht näher kannte. Wir haben uns dann später etwas näher kennengelernt. Also einen richtigen Mentor. Also ehrlicherweise mein Onkel und ich, wenn du möglicherweise auf den angespielt haben könntest gerade, da ist ja mein Patenonkel ein persönliches super Verhältnis, aber haben politisch in der früheren Zeit uns eigentlich nie berührt. Also er hat auch so meine ganzen Entwicklungsschritte immer erst mitgekriegt, als sie schon mehr oder weniger feststanden. Als wir dann beide berufliche Politik gemacht haben, da geht es ja gar nicht mal anders. Dann hast du natürlich engere Berührungspunkte, haben uns auch teilweise abgestimmt. Aber ansonsten waren das eigentlich so mehrere, die mich da irgendwie mal so zur JU mitgenommen. Ich habe ganz engen Begleiter von Anfang an, ist der Ingo Schon, der schon mit mir JU in Eltville gemacht hat und alles. Den würde ich jetzt eher als Freund denn als Mentor bezeichnen und ja, sonst noch so ein paar andere. Aber das Vorbild war immer der Heinz Riesenhuber. Den fände ich bis heute faszinierend. Also manche sagen, er wiederholt jetzt gelegentlich auch Redeteile. Das kann sein, aber ich höre ihm immer noch gern zu.
Also ich finde das sehr spannend. Hätte ich niemals getippt, aber nicht, weil ich das nicht passend finde, sondern das ist für mich jemand, den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Nicht, dass ich von ihm nichts halte, aber diesen Spirit, den schreibe ich ihm irgendwie nicht zu. Vielleicht ist das aber auch der Effekt. Ich empfinde das oft.
Erlebe ihn mal live.
Genau.
Ja.
Das habe ich mit anderen oft so empfunden, dass wenn man jemanden live hat, das sich völlig anders transportiert und da plötzlich irgendwie so eine Art Magie im Raum ist oder selbst Open Air, die sich medial überhaupt nicht transportiert. Deswegen bin ich gerne in Wahlkämpfen auch zu schon lange bevor ich überhaupt selber mich gefragt habe, willst du mal in irgendeine Partei eintreten? Das ist ja nun sehr viel später gewesen bei mir. Bin ich zu Live-Wahlkampfauftritten auch anderer Parteien, die ich sonst eigentlich nicht gewählt hätte, gegangen, weil ich einfach wissen wollte, wie sind die, dann da die großen Namen angehen, also scheinbar großen Namen haben und sich da zur Wahl stellen. Was transportiert sich da? Und war echt manchmal überrascht und manchmal auch bestätigt desillusioniert.
Ja, klar. Ja, das ist spannend, auf jeden Fall.
Als Mentor, ich habe nicht auf deinen Onkel angespielt, sondern einfach mich gefragt, das ist ja oft im Leben so, wer begegnet einem, wo holt man sich dann auch vielleicht das ehrliche Feedback oder an wen wendet man sich, wenn man eben auch einfach mal ins Zweifeln kommt oder sich fragt, soll ich diese Entscheidung irgendwie treffen? Du wirkst, wenn ich das mal so salopp sagen darf, sehr reflektiert, aber zweifelsfrei. Ich weiß nicht, ob du das richtig verstehst, wie ich das meine. Also wenn ich jetzt zweifelsfrei nur sage, dann klingt das so, ja, ich weiß, wie es geht und da lang und ich hinterfrage das nicht. So wirkst du auf mich nicht, das meine ich jetzt mit reflektiert. Aber nicht aber und so straight und energievoll und immer, wenn ich dich erlebe, so klar in deinem Urteil, das ist das, was ich mit zweifelsfrei meine. Wirkt das nur so oder würdest du sagen, nee, mir fällt das auch relativ leicht, meine Position zu finden und die auch professionell zu vertreten und ich neige nicht dazu, das permanent zu selbst zu bezweifeln.
Interessante Frage. Also man hinterfragt ja vieles und diskutiert vieles, aber so von der Seite habe ich es noch nie so betrachtet. Also natürlich zweifle ich auch ich über Positionen. Ich habe auch schon welche revidiert. Klar. Also vielleicht habe ich eine gewisse Konsequenz. Also was bei mir schon ist, wenn ich von was überzeugt bin, bin ich von was überzeugt. Dann vertrete ich das auch mit einer gewissen Klarheit. Aber also ich überlege gerade, also ich wäre selbst jetzt gar nicht so drauf gekommen. Also der Ingo, von dem wir es eben schon mal hatten, der hat mal einen Text zu meinem JU-Abschied geschrieben, den hat er überschrieben mit ein liebenswerter Chaot. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz dein Bild widerspiegelt. Klingt jetzt gerade ein bisschen anders. Aber
es könnte im Kern aber das Gleiche meinen. Ja? Das könnte sein.
Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Müssten wir uns jetzt zu dritt unterhalten.
Ja, genau. Können wir das nächste Mal dazu holen vielleicht. Das ist, also, ja, nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich weiß sicher, dass ich auch mal daneben liegen kann. Das ist übrigens auch nichts Schlimmes. Ja, ich habe auch schon Fehlentscheidungen getroffen. Aber also vielleicht ist es so, dass ich mit einer gewissen Konsequenz Dinge verfolge, wenn ich sie für richtig halte. Das, vielleicht ist das der Eindruck, den du hast. Was ich schon öfter bei mir festgestellt habe, wenn ich argumentiere und von etwas überzeugt bin, dann wirkt es oft emotionaler, als es ist. Leute, die mich nicht kennen, nehmen das oft wahr, als, oh, jetzt wird er laut und jetzt wird er böse, jetzt wird er aggressiv. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern ich habe da halt so eine gewisse Konsequenz dann offenbar auch in der Aussprache, die auch schon Leute erschreckt hat übrigens. Das, vielleicht ist das, was du mit zweifelsfrei meinst. Aber
ich frage mich gerade, ob ich irgendwie sagen könnte, ich hätte dich mal nicht emotional erlebt, also emotional wirkend. Das stimmt. Also mich verschreckt das in keiner Weise, ganz im Gegenteil, das ist eher das Energetische und das, was ich gut finde. Aber, also wenn ich jetzt so an Vorstandssitzungen oder eben an Veranstaltungen, die wir in der CDU hatten, oder so, auch Rede irgendwie, die ich dann gesehen habe von dir aus dem Bundestag, so wie gesagt, es gibt kaum oder eigentlich keine Phasen, wo ich dann, da bist du sehr nüchtern und unemotional. Wobei emotional vielleicht das falsche Wort ist, weil energetisch und wirklich mit Dynamik dahinter hat ja auch irgendwie was mit emotionalem Wirken zu tun.
Dann siehst du, ich nehme das selbst anders an, muss ich echt sagen. Okay. Ich höre das oft. Ich halte mich manchmal für nüchtern und sachlich. Wenn dann hinterher andere sagen, boah, das ist ja wieder hier voll emotional reingehauen. Ja, ich nehme das selbst gar nicht. Ich stelle ja, wenn ich mal ein Video von der Rede sehe, fest, wie ich rumwackel die ganze Zeit und die Hände da rumwerfe. Das nehme ich selbst auch nicht wahr beim Reden. Das ist irgendwie. Also innerlich ist es etwas ruhiger, Gott sei Dank, als es nach außen aussieht, offenbar.
Wenn du sagst, du merkst dann selbst, wie du da rumhampelst, das heißt, so irgendwie, dann nimmt mal jemand beiseite und sagt, so, jetzt wirst du Berufspolitiker, jetzt coache ich dich, also jetzt kriegst du mal ein professionelles Rhetorik und sonst wie Training verpasst. Das passiert offensichtlich nicht oder verpasst man sich das irgendwann selbst? Hast du sowas mal auf deiner Strecke gemacht? Oder?
Noch nie, stimmt nicht. Einmal in der JU. Bei Michael Hofnagel, dem ehemaligen Taunussteiner Bürgermeister. Ich weiß es nicht mehr genau, wann es war. Ich weiß es aber, dass es an dem Tag war, als Sven Hannawald in Bischofshofen das vierte Springen in Folge gewonnen hat. Das müsste 2000, 2001, glaube ich, gewesen sein. Also siehst du, wie lange das her ist. Es war weit vor der beruflichen Laufbahn, es war halt so ein JU-Seminar. Und ehrlicherweise haben wir es danach nie gemacht. Also die Leute draußen glauben ja auch immer, dass wir so täglich gecoacht würden, dass dir einer sagt, was du anziehen sollst und was du reden sollst. Und hier ein Training hast und da 10 Berater hast, hast du ja alles nicht. Das ist, braucht man ja auch übrigens nicht. Und deswegen entwickelt sich da jeder irgendwie selbst. Ich kenne ein paar Kollegen, die das machen, beobachte aber bei einigen, dass die Gefahr sehr groß ist, dass die Authentizität verloren geht. Die reden dann mit einem Top-Manuskript, ganz geschliffen, jedes Wort sitzt, die Bewegung passt dazu, aber ich habe das Gefühl, das spielt eine Rolle. Also es ist jetzt nicht bei allen so, einige, also es gibt ja auch viele super Redner, aber wenn es zu geschliffen wird, also die Erfahrung habe ich jetzt wirklich schon oft gemacht, wenn du frei redest und authentisch redest, dann ist auch nicht so schlimm, wenn du mal einen Fehler machst oder dich mal versprichst oder so. Das wird dir viel eher verziehen, als wenn du so geschliffen daherkommst.
Ich würde sagen, auch schlechtes Coaching. Weil ein gutes Coaching baut doch das aus, was an Stärken da ist, oder? Und schleift nicht ab, aber gut.
Ja, also vielleicht werden auch andere gut gecoacht, bei denen ich gar nicht weiß, dass sie gecoacht werden. Ich denke nur, das wäre ein super Redner. Das kann ja auch alles sein. Ja, aber ich kenne so 2-3 Fälle, den hätte ich vielleicht eher gelassen. Auch übrigens so ein bisschen Dialekt, habe ich früher gedacht, musst du dir abtrainieren, mache ich eher die Erfahrung, dass die Leute nicht abschreckt, das gar nicht so schlimm finden.
Ich glaube, du kriegst auch oft das Feedback, dass gerade dieses authentisch Sein, dieses einfach bodenständige Sein und nahbar Sein eine Stärke von dir ist, oder? Um Menschen zu gewinnen.
Schon eher, ja.
Was, andersherum, was schätzt du an anderen Menschen auch mal jenseits der Politik besonders? Welche Art von Menschen magst du besonders? Und was, das kommt natürlich dann hinterher, was magst du eigentlich gar nicht?
Ja gut, das korrespondiert ja irgendwo miteinander. Ich tue mir mit diesen Fragen immer etwas schwer, weil da ja so jeder irgendwie die gleichen Antworten gibt. Aber es ist also was für mich total wichtig ist, ist Verlässlichkeit. Deswegen hasse ich Illoyalität, was miteinander zu tun hat irgendwie. Ich finde, ich habe auch politische Freunde, die politisch anders ticken als ich, aber denen ich weiß, kannst dich 100% darauf verlassen. Das ist jetzt wieder politisch gewesen, das gilt im Privaten aber ja genauso. Ich habe wenige, sehr wenige enge Freunde, aber das sind dann halt auch alles Leute, auf die du dich 1000% verlassen kannst. Ne? Das ist mein besten Freund. Sehe ich inzwischen manchmal, als einfach nicht anders geht, auch mal ein paar Monate nicht, aber ich weiß halt genau, wenn der mich nachts um 3 anruft und sagt, du musst jetzt gerade mal ganz dringend nach Koblenz kommen, mir helfen, dass ich nicht fragen brauche, weil das wird schon seinen Grund haben. Ja? Und so dieses so aufeinander verlassen können, ist was mir sehr wichtig ist. Deswegen habe ich auch im politischen Bereich mit oder auch im eigenen näheren Umfeld, so mit Illoyalitäten, da bin ich auch ehrlicherweise sehr kompromisslos, weil ich das nicht ertragen kann. Ich finde, man muss sich irgendwie aufeinander verlassen können. Und ja, sonst vielleicht noch privat, also wenn jemand nicht zu verkrampft ist und mal lachen kann und so, das ist schon Voraussetzung, glaube ich, dafür, dass man miteinander umgehen kann. Gehört ja auch irgendwie dazu.
Worin besteht für dich der Unterschied? Wann sagst du jemand, also wirklich gute Freunde, enge Freunde und andere? Nach welchen Kriterien kommst du zu dieser Beschreibung?
Was heißt andere? Also hast du natürlich auch, ich habe auch viele Bekannte, mit denen ich auch irgendwie befreundet bin und so, aber so enge Freundschaften, ist ja schon was anderes, ja. Also enge Freunde, finde ich, hast du über viele Jahre, weißt alles voneinander, rufst dich im Zweifel mal anlasslos an und hast halt einfach eine engere Bindung als jetzt zu irgendwie einem Bekanntenkreis, wenn du dich auch mal triffst und so, aber enge Freundschaften hat man ja auch nicht viele irgendwie, weil das ist ja gar nicht Platz für so viele auf einmal, aber das ist lustigerweise von meinen, also wirklich ganz engen Freunden hat auch, ich wollte fast sagen, Gott sei Dank, aber wirklich keiner was mit Politik zu tun. Das ist vielleicht auch ganz gut. Die lästern dann immer über den über den Politik-Clown da. Berufspolitiker. Ja, das ist aber dann auch okay.
Wo bist du zu finden, wenn du mal nicht Politik machst?
Naja, das ist ja leider nicht mehr so oft. Das, also inzwischen auch noch mit Familie bleibt ja ehrlicherweise noch weniger Zeit. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber da macht man natürlich auch dann schnell mal irgendwas mit dem Kind oder so, wenn man nochmal Freizeit hat. Ich habe früher viel Tennis gespielt, relativ lange Fußball gespielt. Ehrlicherweise, wenn ich heute mal frei habe und Zeit habe, mich mit 2, 3 Kumpels zu treffen, dann bin ich doch öfter nochmal im Rheingau, ich da einfach aufgewachsen bin und natürlich die engen Freunde da auch irgendwie wohnen. Letzter Zeit, wenn ich es echt mal schaffe, findet man mich auch mal am Dartbrett. Das ist so ein bisschen das Hobby der letzten 2, 3 Jahre geworden. Das macht mir irgendwie großen Spaß, kann ich super entspannen dabei. So, obwohl es auch eine Konzentrationsübung ist, aber völlig anders als das, was man sonst macht. Und so konzentriert so ein paar Pfeile auf eine Scheibe werfen, hört sich total banal an, aber macht mir super Spaß. Das ist, ja, das sind so die Sachen, wo man mich jetzt am ehesten findet. Sonst bin ich nach wie vor die alte Leidenschaft. Ich wollte ja früher mal Sportjournalist werden. Ich kann immer noch alle möglichen Sportereignisse sehr intensiv verfolgen, wenn die Zeit dazu bleibt. Wir haben gerade Olympische Spiele, selten so wenig direkt mitbekommen. Aber ist halt auch blöd, weil das nachts läuft und tagsüber viel los ist jetzt im Vorwahlkampf gerade.
Wäre ja die Zeit dann nachts, dass sie sich
ja. Ja, irgendwann muss auch mal schlafen, ja, so, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist. Also ein bisschen kriege ich auch noch mit.
Wo machst du am liebsten Urlaub?
Also am liebsten Urlaub mache ich in Damüls. Das ist ein kleiner Ort im Bregenzer Wald, Vorarlberg. Das ist ehrlicherweise wie so eine zweite Heimat für mich geworden. Also das ist echt ein Ort, den wir mal übers Ski... Also meine Eltern haben dort Skifahren gelernt, vor ewiger Zeit. Und ich war da als Kind 3, 4 Mal und bin dann irgendwann mit meinem besten Freund, von dem wir es eben hatten, habe ich gesagt, komm, wir fahren mal dahin wieder. Und da habe ich irgendwie dann so 2, 3 Leute noch getroffen und wiedererkannt, die ich so als Kind da irgendwie kannte. Und ja, die Familie, also der Mann, bei dem meine Eltern Skifahren gelernt, dessen Tochter hat inzwischen ein Hotel und da wohnen wir auch immer und kennen die Familie gut und kennen auch mehrere Familien im Ort gut. Und ach, das ist wirklich so, also wenn ich da hinkomme, das ist so wie eine zweite Heimat, bei der man auch mal total entspannen kann. Und aber halt doch irgendwie draußen ist. Und also da sind wir eigentlich ja jeden Winter und jeden Sommer mal einige wenige Tage zumindest. Und vielleicht sonst haben wir in den letzten Jahren ehrlicherweise noch Südtirol sehr entdeckt. Das kam mal aus einem Versuch raus, weil ich großer Österreich-Fan bin und meine Frau ein großer Italien-Fan ist. Und wir uns immer gestritten haben, ob wir nach Österreich oder Italien fahren. Und
dann wurde der Kompromiss draus. Dann
haben wir gesagt, lass uns mal nach Südtirol fahren und dann festgestellt, dass das wirklich beides hervorragend verbindet eigentlich. Und ja, da waren wir jetzt auch ein paar Mal so um Meran herum. Das ist auch toll. Und man kann auf dem Rückweg in Damüls vorbeifahren. Das ist auch haben wir auch dann jedes Mal gemacht, was auch ganz nett ist.
Das heißt, du bist ein sehr treuer Mensch, sehr verhaftet in das, was du mal liebgewonnen hast, in welche Richtung auch immer. Und das genügt dir dann auch. Also ich höre da gar nichts raus, wie irgendwie Fernweh und ich muss möglichst weit und möglichst oft irgendwie unterwegs sein.
Nee, also wir planen seit 10 Jahren einen USA-Urlaub, der bisher immer an irgendetwas gescheitert ist. Südafrika, muss man ehrlicherweise sagen, waren wir 9 Tage mal, also in Stellenbosch, also um Kapstadt rum, allen möglichen Weingütern, das ist ein Traum. Paradies.
Da war ich auch schon mal, das ist einfach der Hammer.
Ich muss sagen, wir waren mit meinem Bruder dort, der ein halbes Jahr dort in einem Weingut gearbeitet hatte und natürlich auch dann alle dort kannte, der mir vorher gesagt hat, er will jeden Tag 2 Weingüter besichtigen und ich habe ihm gesagt, wir fahren ja nicht an die Mosel, wir fahren nach Afrika. Ja? Und als ich dann aber dort war, wusste ich, warum er das gemeint hat. Also es ist einfach fantastisch. Und aber das ist ja jetzt, wenn du danach fragst, wo bist du am liebsten, wo findet man dich im Urlaub und so, dann ist ja schon das. Und ja, da bin ich schon so einer. Also viele, also mein Vater zum Beispiel kann das überhaupt nicht nachvollziehen, also da muss man neues Skigebiet sehen, muss man da anders. Und, aber wie gesagt, das ist so wie, also ich fühle mich da einfach wohl. Und das ist schon so, wenn du so ab dem Bodensee dann anfängst, da hochzufahren, die Orte da kennst und ist irgendwie schön einfach da.
Wie viel versteht dein Sohn inzwischen davon, was du machst? Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, Papa, Berlin hat jetzt zu, wegen Corona.
Genau, Berlin hat jetzt zu. Ja, es war wegen Corona, es war vor allen Dingen auch, weil er das entschieden hat, dass er es jetzt zu hat, weil er nicht wollte, dass der Papa dahin fährt. Also das weiß ich ehrlicherweise nicht. Der weiß, dass der Papa öfter in Berlin ist. Der weiß natürlich nicht, was der da macht. Also irgendwie hat er neulich mal meiner Frau erzählt, dass ich im Bundestag arbeiten würde. Keine Ahnung, woher der das weiß.
Wie alt ist er jetzt?
Also er wird 3,5 im September. Und ja, also meine Frau war schwanger bei der letzten Wahl, deswegen kann man das jetzt relativ leicht, das wusste nur am Wahlabend noch keiner. Das hat mein Schwiegervater mir erzählt. Er hätte, also der gehört tatsächlich zu dem Teil der Bevölkerung, die auf Phoenix Bundestagssitzungen schauen gelegentlich. Und der schaute da wohl eine Regierungserklärung von der Kanzlerin. Und da kam wohl mein Sohn rein und hat gesagt, Opa, arbeitet da der Papa?
Wow, mit 3,5.
Keine Ahnung, woher. Aber irgendwie kriegt er das mit. Ehrlicherweise bin ich mal gespannt, wenn jetzt der Papa überall in der Stadt hängt, wie er das so wahrnimmt. Aber Dannys Kinder fanden es ja ganz cool.
Ja, das hat sie erzählt. Es gab eher kurz vor dem Familienkrieg, weil es darum ging, wer von den beiden da mit auf dem Plakat ist oder nicht, oder warum dann nur ein Kind dort gelandet ist. Also von hinten jedenfalls, so war das,
glaube ich. Ja, auf der Schaukel hinten, aber sie hat es ja dann dadurch gelöst, dass Raffi so hoch geschaukelt ist, dass er aus dem Bild draußen war. Das hat er dann wieder akzeptiert.
Hast du auch Bilder mit deiner Familie gemacht?
Also wir haben natürlich wie immer alle möglichen Bilder gemacht, auch mit Familie und allem. Und es gibt ein Bild, bei dem wir nicht genau wissen, wie wir es einsetzen, bei dem man meinen Sohn auch verdeckt, also quasi von hinten und auch ein bisschen verdeckt sehen könnte. Aber sonst, also es gibt natürlich auch Familienbilder, die, also wissen wir aber nicht genau, ob man die auf einer Homepage oder so einsetzen.
Hast du mir eigentlich genau erzählt, warum es dann früher, also damals die CDU geworden ist und nicht dann doch gerade wegen Großvater die SPD?
Ja, also die SPD hatte da eher geringere Chancen. Ich habe, also was bei mir relativ früh klar war, war, dass so eine Idee von Politik, die mehr auf Freiheit des Einzelnen, auf individuelle Verantwortung abzielt, eher meiner Vorstellung entspricht als so ein kollektivistischer Ansatz. Das war relativ klar. Aber das hätte ja auch zur FDP führen können. Ich habe dann ehrlicherweise mich auch mal versucht, bei der FDP zu informieren. Da gab es keine Julis damals bei uns. Und dann habe ich irgendwie gedacht, guckst du mal bei der JU. Und dann habe ich damals eine E-Mail geschrieben an den JU-Kreisverband Rheingau-Taunus. Das schon interessiert wäre, ob man da irgendwo hinkommen könnte. Und das hat niemand beantwortet, weil niemand diese E-Mails gelesen hat. Die haben halt so eine Adresse eingerichtet. Damals kommunizierte man eben noch anders. Und dann war so, da habe ich schon gesagt, ich gönne mich alle mal, Entschuldigung, da machst du halt da irgendwie gar nichts, wenn da keiner Interesse hat. Und dann kam meine Cousine irgendwann mal und sagte, ach, da ist in Rauntal so eine Gründungsversammlung, JU Eltville, da willst du da nicht mal hingehen. So, und dann bin ich da mit meiner Cousine hin, außer uns waren da noch zwei. Einer davon war der Ingo Schon, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, den ich an dem Abend, also ich kannte den so entfernt, aber dann da wirklich kennenlernte. Und Da habe ich gesagt, okay, probieren wir das mal irgendwie aus, ob uns, da sind wir auch nicht eingetreten. Und wir schauen erst mal, gehen mal mit. Dann irgendwie war es dann doch Mitglied und dann war dann irgendwie Kreisdelegiertenversammlung. Und dann sind wir da zum ersten Mal auf so eine Veranstaltung gefahren. Und dann kam der Ingo zu Beginn der Veranstaltung mit einer Liste, wen ich nachher zu wählen habe und wen nicht bei der Kreisvorstandswahl. Dann habe ich dem einen Vortrag gehalten über Demokratie und wer hier selbst entscheidet und es gibt keine Zwänge und bla bla bla. Ich glaube, am Ende habe ich dann vermutlich doch so gewählt, wie er es mir gesagt hat. Und heute weiß ich auch, dass das alles ein bisschen anders funktioniert. Aber das waren so die ersten Schritte. Ja, und irgendwie war man dann da drin und hat sich da wohlgefühlt. Und heute weiß ich auch, dass es richtig war. Also das muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gibt... Also gezweifelt, dass ich in der richtigen Partei bin, habe ich noch nie. Das muss ich wirklich sagen. Also natürlich gibt es mal Momente, bei denen man mit der eigenen Partei nicht einverstanden ist. Aber das so wäre, dass man sich überlegt hätte, eine anderen sein zu können, das habe ich absolut noch nie gehabt. Und das wird dann nicht mehr passieren.
Und das ist aber eigentlich wie in einer guten Beziehung. Also grundsätzlich weiß man, man ist richtig, aber das kann ja, darf ja nicht dazu führen, dass man nicht auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, und ja, gerade Partei lebt ja doch auch davon. Wobei ich manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen dran zweifle, ob alle das so sehen. Also dass es auch innerparteilich einfach unterschiedliche Positionen und dann auch Auseinandersetzungen geben darf.
Das muss doch sogar so sein in einer Volkspartei. Das kann doch, das hat uns doch früher übrigens stark gemacht, dass wir einen ganz starken sozialpolitischen Flügel hatten und gleichzeitig einen sehr wirtschaftsliberalen und auch einen sehr christlich-konservativen, die aber voneinander wussten, dass sie sich eigentlich gegenseitig brauchen. Ja, und die auch durch den Diskurs miteinander sich weiterentwickelt haben. Und in der Tat, heute gibt es das öfter, dass die Leute meinen, man müsste sich jetzt für eine Richtung entscheiden. Aber das ist ja gerade nicht Stärke der Volkspartei, sondern Merkmal ist ja, dass man diese verschiedenen Strömungen und Flügel hat und die alle miteinander vereinigt. Und das ist übrigens auch das, was die Leute der CDU am ehesten zutrauen, was die CDU auch am besten kann. Jeder anderen Partei traust du eine bestimmte Kompetenz in einem bestimmten Gebiet zu. Aber verschiedene Interessen miteinander in Verbindung zu bringen, das können eben nur Volksparteien. Und deswegen ist es gerade wichtig, gebe ich dir völlig recht, gerade wichtig, dass du das hast. Und das, glaube ich, wird unter dem jetzigen Parteivorsitzenden wieder deutlich mehr der Fall sein, als das in den letzten Jahren war.
Was ja auch viele einfordern und sich herbeisehen, ja, wenn nicht wenige durchaus mit ihre Hoffnung mit anderen Menschen, mit einem anderen Vorsitzenden verbunden haben. Aber die Sehnsucht, dass das wieder zurückkommt, dass man auch wirklich diskutiert und das auch offen sah, also, das einfach zur Kultur gehört, das scheint mir so zu sein.
Aber und es ist ja auch ein Stück weit zurückgekommen, ne? Also man hätte sich das doch gar nicht vorstellen können, dass bei uns mal drei gegeneinander, zwei gegeneinander um Parteivorsitz und danach der knapp Unterlegene den ersten unterstützt und sagt, ich bin in deinem Team und so. Das ist doch genau das, was das ausmacht. Das wäre doch vorher undenkbar gewesen. Und das ist schon ein Stück Rückgewinn an politischer Kultur, den wir da haben.
Jetzt ist sie wieder, diese Leidenschaft wieder da.
Ja, schön. Ja, ich habe es wieder nicht.
Ich finde, macht total Spaß. Jetzt, man ist dann immer so versucht, dann da weiter zu sprechen. Und dann, jetzt will ich dich aber trotzdem noch mal ein bisschen zurückholen. Auch zu einer Leidenschaft. Rheingau hast du gesagt. Kommst du gebürtig aus dem Rheingau? Bist du dort geboren, die ganze Zeit hier gewesen? Oder wie ist eigentlich dein Leben verlaufen?
Geboren bin ich in Wiesbaden, was immer nur daran liegt, dass wir in Eltville kein Geburtskrankenhaus hatten. Also ich bin aufgewachsen im Rheingau. Ich mache da auch überhaupt kein Geheimnis daraus. Also im letzten Wahlkampf gab es ja ab und zu die Diskussion, ob ich sei kein echter Wiesbadener. Und gab es da so ein paar, fand ich auch echt nicht in Ordnung, so ein paar aus der SPD, die dann immer in sozialen Medien erklärt haben, das wird nie ein Wiesbadener sein.
Wann ist man denn echter Wiesbadener?
Ja, das wussten die auch nicht. Ich habe mal gemeint, damit Punkte machen zu können. Mein Mitbewerber ist lustigerweise, hat er auch im Rheingau-Taunus gewohnt, bevor er nach Wiesbaden kam, aber der kam natürlich viel früher dann. Aber ich bin hier geboren. Interessanterweise wohne ich jetzt in derselben Straße sogar wie mein Geburtsort. Das habe ich aber auch erst festgestellt, als wir da hingezogen sind, dass das, wenn du die Verbindung durchziehst, sogar eine Straße am Ende ist.
Das Geburtskrankenhaus oder was?
Genau, ja. Ja, ja. Das ist, und aber ich bin aufgewachsen in Erbach im Rheingau, in einem Weingut, das wissen, glaube ich, die meisten, und habe da auch die ersten 39 Jahre meines Lebens verbracht und gewohnt. Und ich fühle mich in Wiesbaden total wohl. Ich bin auch zu Hause hier, aber Heimat ist eben der Rheingau. Ist ja auch nicht weit weg. Und das kriegst du auch nicht raus. Muss auch nicht so sein, glaube ich. Und ja, ist ja nicht weit weg.
Was macht Wiesbaden für dich besonders?
Wiesbaden muss ja schon sein. Ich war hier auch in der Schule dann, also ab der 11. Klasse. Wir hatten ja eines dieser, kennst dich da ja aus, dieser eigenartigen Mittelstufengymnasien in Eltville, also ohne Oberstufe.
Eigenartig, ja. Weil sie keine Oberstufe haben.
Ja, ja, klar. Ja. So. Und dann bin ich einfach nicht nach Geisenheim, war eine Zubringerschule für Geisenheim, aber Klarental ist einfach näher von uns aus. Bin ich dann nach Klarental in die Schule gegangen, war dann auch in Wiesbaden. Ja, und da hast du natürlich das dann auch noch alles, also da erlebst du Wiesbaden ja dann von innen noch ganz anders. Und da habe ich auch später da gearbeitet. Also was ich an Wiesbaden so schätze, dass es so eine Mischung ist irgendwie aus, ja doch so ein ganz bisschen Großstadt, aber doch überschaubar, familiär und kannst du ehrlicherweise deine Innenstadttermine fast zu Fuß alle machen, aber mal locker mit dem Bus. Bist überall schnell, irgendwie kennen sich die Leute auch. Manche empfinden es als provinziell, aber ich finde es gerade sympathisch. Und dann hat Wiesbaden ja allein, wenn du was sehen willst, so viel zu bieten. Also wenn du siehst, die Innenstadtparks, die wir haben, die Bausubstanz in Wiesbaden, das Rheinufer unten, also es gibt so viel Verschiedenes auf so engem Raum. Irgendwie so ein süßes Städtchen mit irgendwie doch dörflichen Strukturen und überschaubar und schön, das also gefällt mir einfach, muss ich sagen. Das, und deswegen war für uns die Entscheidung auch so leicht nach Wiesbaden. Also weil es gibt Kollegen, die tatsächlich auch aus politischen Gründen umgezogen sind irgendwo hin. Und da ich mal um Gottes Willen, ob wir sowas machen würden, aber wir haben von Anfang an gesagt, es gibt durchaus härtere Schicksale, als nach Wiesbaden ziehen zu müssen. Und ja, also uns gefällt es hier und kann man nicht vorstellen, dass wir, also müsste uns schon echt jemand gut überzeugen, dass wir noch mal woanders hinziehen irgendwie.
Danke dir für diesen Einblick in Mayung als Menschen und so ein bisschen hinter die Fassade schauen, wobei es gar keine Fassade gibt.
Das ist das, schön, wenn du das so siehst.
Den Kreis dann zu schließen.
Ja? Schön, hat Spaß gemacht, wie immer.
Danke. Ja, und was auf der Aufnahme nicht drauf ist, ich aber jetzt einfach mal erzähle. Nach dem Gespräch hat Ingmar mir gesagt, ich hätte ihn ganz viel gefragt, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hätte. Aber auch vieles, von dem er sicher war, dass ich es fragen würde, überhaupt nicht. Ingmar, ich weiß immer noch nicht genau, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber wie auch immer, liebe Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie Vorschläge haben, Mensch, für Themen oder Gäste, die ich mal einladen könnte, Themen, die ich mal im Podcast aufrufen könnte, schicken Sie es mir gerne an podcast-wiesbaden@gmx.de. Ihre Anja Schöpe.